Weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in einer Situation bist, wo du das Evangelium weitergibst, wenn du von Jesus erzählst. Und dann kommt ein Widerstand, ein Wort dagegen. Ja, wie kannst du das glauben? Oder Ausdruck von, ja, Gott, dass alles durch Evolution entstanden ist. Und wirklich auch ein starkes Wort dagegen. Batterie ist leer. Die Zuneigung zurückzuhalten, dass wir auch uns vielleicht abschrecken lassen und aufhören. Heute möchten wir in der Apostelgeschichte 14 schauen, wie Paulus in seinem Missionseinsatz das Evangelium weitergibt. Wir sind in einer Serie über Apostelgeschichte und eigentlich das Hauptleitgedanke ist, dass wir ein Leib sind und dass der Leib Christi, die Gemeinde Jesu, der Leib vor Ort ist, der Leib Jesu vor Ort. Und zu sehen, wie die Gemeinde auch gestärkt wird, funktioniert und wirklich gesegnet wird, wie Gott das meinte. Und auch hier sehen wir, auch im Missionseinsatz, sehen wir, wie dadurch, durch den Missionseinsatz, wenn das Evangelium gepredigt wird, wie Gemeinden entstehen werden. Wo Jesus gepredigt wird, wo Menschen zum Glauben kommen, sie finden einander, sie kommen zusammen und Gemeinden werden entstanden. Auch hier in einer Stadt in Lystra. Lystra, eine Stadt, das von Caesar Augustus 6 vor Christus zur römischen Kolonie gemacht wurde, kam Paulus und Barnabas hierher, um das Evangelium zu predigen. Die Bevölkerung bestand zumeist aus ungebildeten Lykioniern, die von einem kleinen anatolischen Stamm abstammten und ihre eigenen Sprache sprachen. Steht auch hier, dass sie Lykaonisch gesprochen haben. Hier ist, wo sie reisen und hinkommen, um das Evangelium zu predigen. Da unten ist Perga, wo Johannes Markus Paulus gelassen hat. Und jetzt fahren sie weiter, sind sie weitergereist nach Lystra. Diese interessante Weise, diese Menschen in der Lystra waren bekannt aus kulturellen Hinterlandes, wurden und häufig als weitgehende rustikal und unzivilisierte. Ihr Leichtgläubigkeit in dieser Geschichte spielt schon mit. Man sieht schon einen Hinweis von wie diese Menschen waren. So Paulus und Barnabas kommen hierher und der Zusammenhang ist eigentlich eine Heilung von einem Gelähmten. Dieser Mann, der von Geburt gelähmt wurde. Und Paulus und Barnabas, sie reden, es sagte hier an der Stelle, diese hörten Paulus reden und offensichtlich haben sie das Evangelium weitergegeben dort in der Stadt. Und diesem gelähmten Mann hat das mitgehört, hat das mitgenommen. Und dieser hörte Paulus reden und dann Paulus, als Paulus ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme: Stelle dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Wir sehen hier eine Heilung. Und wir denken oft: Wow, fantastisch. So eine Heilung, jemand von Geburt, also vom Mutterleib, gelähmt war. Okay? Menschen, die ja einfach sich nicht entwickelt hatten in Mutterleib. Und so kommen die zur Welt, ja, ohne Füße oder mit. Kleine Füße, geschrumpft oder was auch immer, und konnte gar nicht laufen. Also medizinisch überhaupt nicht möglich, ihn wieder gesund zu machen. Und Gott hat ihn geheilt. Und wir sagen: Wow, fantastisch, dass Gott das macht. Müssen wir immer wieder uns daran erinnern, das ist nicht einfach etwas, das in der ganzen Bibel durch solche Wunden geschehen sind. Das war wirklich eher die Ausnahmen. Und die Heilungen an sich waren auch nicht, um nur die Welt besser zu machen. Sonst hat Jesus oder Gott alle Menschen einfach geheilt auf die Erde, als er gekommen ist. Selbst interessanterweise in Jerusalem gab es Menschen, scheinbar an die Gelähmten, die auch bei der Zeit Jesu nicht geheilt wurde. Interessant, dass Jesus nicht die ganze Stadt Jerusalem geheilt hat. Aber die Heilungen waren eher dafür, um die Wahrheit Gottes ans Licht zu bringen. Eher wie ein Gleichnis zu einem geistlichen Prinzip oder Wahrheit. Und in diesem Fall, es war, um diesen Menschen die Kraft Gottes zu zeigen. Interessanterweise, die Aposteln hatten, nicht immer, aber sie hatten auch Kraft, in verschiedenen Situationen Menschen zu heilen. Aber in der Zeit der Aposteln, als es ausgegangen ist, als sie ausgestorben sind, die Aposteln haben auch die Wunden aufgehört. Die Aposteln haben diese Kraft gehabt, als Bestätigung, dass sie von Jesus gekommen sind, dass sie Jesu Botschaft weitergeben und sie sollten das Fundament der Gemeinde legen. Und dann haben die Wunder aufgehört. Nun kann Gott doch heute Wunder tun. Ja, das macht er. Wir beten und Dinge passieren. Aber es ist nicht so, dass wir in der Gemeinde Jesu das regelmäßig solche Wunder erfahren. Aber Gott hat diese Menschen, diesem Hinterlandes, okay, wo die gar nicht von Jesus gehört hatten, haben sie so ein Wunder erlebt. Und die Volksmenge haben das gesehen und es gab wirklich dann eine chaotische Szene. Eigentlich hier ist unser Hauptgedanke hier. Was würde dich davon abhalten, deinen von Gott gegebenen Auftrag zu erfüllen? Das werden wir heute erleben, was Gottes Auftrag ist und was uns davon abhält, das zu tun. Hier ist dann der Hauptgedanke von der Stelle. Wenn wir sehen, wie Paulus und Barnabas sich nicht abhalten lassen von ihrem Auftrag. Da ist, wie ich habe vergessen euch zu sagen, was Archäologen gefunden haben von Lystra, wo die Stadt war. Und das ist dann von der Zeit dann im Stein gemeißelt, den Namen Lystra, wie wir heute auch lesen in unserer Bibel. Das zu sehen, dass diese Geschichte in der Geschichte gewurzelt ist. Das ist wirklich geschehen. So, das erste Punkt, das Evangelium wird öfters falsch wahrgenommen. Hier wird die Kraft Gottes, die Kraft des Evangeliums dargestellt durch eine Heilung. Und das Evangelium wurde auch gepredigt. Und die Menschen haben das falsch verstanden. Sagt, die Volksmenge sahen, was Paulus tat, erhoben ihre Stimme und sie sagten lykaonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden und sind zu uns herabgekommen. Das ist interessant, die Götter sind den Menschen gleich geworden. Also das klingt ein bisschen wie die Menschwerdung Jesu, aber natürlich ist hier falsch. Ich spreche von Göttern, von griechischen Göttern. Und sie denken, Paulus und Barnabas sind die Götter. So, wir sehen das Evangelium, auch wenn Paulus und Barnabas das richtig darstellen, wird manchmal von Menschen falsch wahrgenommen. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes. Okay, Zeus ist dann der Hauptgötter. Ich habe hier was gefunden. Paulus war Hermes, höchstwahrscheinlich, weil er die meistens geredet hat. Hermes ist ja nicht nur Lieferservice, sondern damals war es der Götter von Redekunst. Und Paulus hat scheinbar ganz gut geredet, dann okay, ist der Hermes. Und Zeus ist dann, ne, der, glaube ich, sein Vater. Das muss ihr, glaube ich, vielleicht im Gymnasium habt ihr von dem gelernt, aber ich glaube, es ist der Hauptgötter, ist der Zeus. Höchstwahrscheinlich wegen eines Legenden, dass in der Zeit Zeus und Hermes einmal zusammen auf die Erde waren. Aber warum dieser Aufruhr? Es ist wirklich eine chaotische Szene. Sie haben den Paulus Hermes genannt und Barnabas Zeus, wie gesagt. Und dann haben sie ein großes Fest vorbereitet. Sie haben Stiere gebracht und ein Kränze an die Tore, scheinbar auch auf dem Stier gebracht. Also ich denke wie eine Hochzeitsfeier, wo das an den Toren dann Kränze und alles geschmückt wird. Ganz schön, einen großen Fest wollten sie machen. Und scheinbar war das etwas ganz Besonderes für sie. Und es ist nur interessanterweise, das ist nicht hier an der Stelle zu finden, aber damals gab es eine Legende, wo einem Dichter Ovid geschrieben hat. Eine Legende, dass eines Besuchs des höchsten Gottes Jupiter, oder eigentlich hier Griechen Zeus, und seines Sohns Merkur, Hermes, im phrygischen Hügelland aufgezeichnet, die als Sterbliche verkleidet eine Unterkunft suchten. So, sie haben, wie Menschen sind sie gekommen und haben Unterkunft gesucht. Das ist diese Legende, das schreibt Ovid. Und der Legende zufolge empfing ein älteres Ehepaar die Götter, woraufhin sich ihr Haus in einen Tempel verwandelte und sie zu Priester wurden. Und sie zerstörten daraufhin die Häuser derjenigen, die sie nicht aufnahmen. So gab dieses Gedicht damals in der Zeit. Und so haben vielleicht die Lüsteren gedacht, hey, damals haben wir das verpasst, Gastfreundschaft zu zeigen zu den Göttern. Wir werden das dieses Mal richtig machen. Große Fest machen, okay? Und ja, denen wirklich beeindrucken, okay? So sind Menschen, die an den Göttern glauben, sind abergläubig. Und die Menschen, die Götter sind eher wie Menschen, wenn man die liest, die griechischen Mythen, mythischen Götter, launisch, ja, stolz, die ganze, genau wie uns Menschen, streiten sich unter sich, ja, klauen Ehepartner von dem und machen das, also das ist wirklich wie Menschen, nur mit großer Kraft, großer Macht. Und so haben sie diese Grasfreundschaft gezeigt. Und das ist wirklich menschlich, wie Paulus und Barnabas reagiert haben. Also es war so eine Szene, und weil es in Lakonisch, auf Lykaonisch war, haben sie nicht wirklich erst mit verstanden, was hier geschieht, was hier los war, was hier abläuft. Und dann vielleicht haben sie einander angeschaut, was machen sie jetzt? Keine Ahnung. Aber jetzt, wenn sie Kränze und achso, hier ist ein Bild von Zeus und Hermes von der Zeit. Und da ist ein Stier mit Kränze auf sie ganz geschmückt, wie sie damals gemacht hatten. Können wir uns vorstellen, wie das ausgeschaut hatte. Sorry. Okay. So haben sie die Stier, das auch geopfert wird für Zeus und Hermes. So, das machen sie jetzt und dann merken sie, oh, warte mal, haben sie gerade Zeus gesagt? Oh, jetzt geht's hier etwas, läuft etwas schief. Und dann auf einmal merken sie, sie denken, dass wir die Götter sind. So, was macht man, wenn das Evangelium falsch verstanden wird? Also sie haben eine ganz schöne, große Bühne bekommen, um auf dieser Bühne Jesus groß zu machen. Was machen wir, wenn das Evangelium falsch angenommen wird? Bevor wir dazu kommen, bevor wir diese Frage beantworten, möchten wir auch sagen, die Kraft dieser Menschen, die Kraft, die sie von den Göttern sehen oder von Gott sehen, sind aber falsch zugerechnet. Sie wollten diese Kraft für sich haben. Wir müssen immer ehrlich sagen, wenn Menschen falsch nicht an Gott wirklich glauben, sie wollten die Kraft haben, sie wollten Segen haben, sie wollten aus diesen Göttern das denen bringen, aber das ist nicht, dass Gott selber im Mittelpunkt ist. Ähnlich war die Juden in der Zeit Jesu. Als Jesus 5000 Männer, insgesamt 10.000 bis 15.000 Menschen verköstigt hatte, waren die Bevölkerung so begeistert, dass sie Jesus seinen Segen haben wollen, aber sie wollten nicht Jesus wirklich folgen. Und zwar in Johannes Kapitel 6, Jesus sagt zu denen, wahrlich, wahrlich, sage euch, ihr sucht mich, nicht weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Wir müssen verstehen, das ist unsere Zuneigung, wenn Gott was Großartiges macht, dass wir das gern haben, seinen Segen, aber sind nicht bereit, ihm zu folgen. Wir wollten, was ja, uns gut tut. Ist der Mensch im Mittelpunkt, nicht Gott. So können wir auch von diesem Lüsteren lernen. Und ich möchte uns fragen, wollten wir in Gottesdienst kommen, wollen wir Gottes Wort hören, damit es uns gut geht? Damit wir ein gutes Gefühl haben, dass wir quasi eine geistliche Spitze bekommen in unserem Alltag? Klar, Gott möchte, dass es uns gut geht. Aber geht es um uns? Und ist Gott nur zu nutzen, dass unser Leben besser wird, dass unsere Familien besser laufen, dass wir Ruhe haben, dass wir Frieden haben? Oder ist Gott wirklich im Mittelpunkt? Diese Lüstren wollten Paulus und Barnabas anbeten, damit es ihrem Leben auch besser wird. Als Jesus geboren wurde, gab es keinen Platz. Ich lese ein Zitat vor. Als Jesus geboren wurde, gab es keinen Platz in der Herberge. Aber heute haben wir nicht nur Platz in unserer Herberge, sondern wir machen großen Platz für ihn, scheinbar. Jesus ist so wie VIP, den man ehrt, aber dem man nicht glaubt oder folgt. So ist die Tradition, aber nicht der wahre Christ. Ein Gefangener hält einer lässigen Religion, aber nicht der Herr unseres Lebens. Wenn wir Jesus so ausnutzen wollen, das ist auch Götzendienst. Wir wollten es anders machen. Wir wollen ihm folgen. Wir wollen, dass er groß wird, dass er im Mittelpunkt ist. Ob es uns gut geht oder nicht. Aber das ist das beste Stelle, die wir haben können, um ihn im Mittelpunkt zu haben, ihn verherrlichen. Nun, die Botschaft wird gepredigt. Aber ist die, Entschuldigung, die Botschaft wird falsch verstanden. Aber wie reagieren Paulus und Barnabas auf diese Situation? Wir können uns vorstellen, sie hätten sagen können: Hey, lass uns das ganz ausnutzen hier, okay? Sie ehren uns, sie machen uns groß und wir benutzen diese Gelegenheit, um Jesus zu predigen. Aber Paulus und Barnabas, es ist wirklich lehrreich, wie sie das machen hier. Paulus und Barnabas in Vers 14 zerrissen ihre Kleider, sprangen hinaus unter die Volksmenge und riefen und sprachen: Männer, warum tut ihr dies? Auch wir sind Menschen von gleicher Empfindung wie ihr. Und sie nennen diesen Götzen nichtigen Götzen. Sie nehmen klaren Abstand von der falschen Lehre. Weil das wird das wirklich ins schlechte Licht bringen. Es verseucht die Wahrheit. 2. Korinther 6, Vers 14 bis 18 möchte ich aufschlagen. 2. Korinther von Apostelgeschichte, ist es so drei Bücher rechts von Apostelgeschichte. Du hast Apostelgeschichte, dann Römer und dann kommt 1. Korinther und dann 2. Korinther. 2. Korinther 6, Vers 14. Paulus erklärt uns seine Einstellung gegenüber falscher Lehre, falscher Verständnis von Gott, wo er sagte: Geht nicht, Kapitel 6, 2. Korinther 6, Vers 14, geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlichkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbilder. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott sagt: Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen und werde euch ein Vater sein. Und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Paulus nimmt klaren Abstand von was Falsches ist, weil was Falsches ist, was verkehrt ist, wird uns verführen, wird uns nicht zu dem bringen, was wir brauchen. Das führt uns weg von dem lebendigen Gott. Und er sagte: Wir sind auch Menschen wie ihr. Die frohe Botschaft hat nichts Gemeinsames mit der weltlichen Botschaft. Zweitens, die frohe Botschaft braucht keine menschlichen Methoden, um besser wirken zu können. Was haben sie gemacht? Sie haben großen Respekt bekommen, aber sie zerrissen ihre Kleidung. Sie demütigen sich vor den Menschen und sagen, wir sind nur Menschen. Das geht eigentlich genau in das Gegenteil. Um Respekt bekommen. Die wollten nicht als Bote groß vorkommen. Die Bote ist gar nichts. Der Prediger ist gar nichts. Die Botschaft ist, was zählt. 2. Korinther 2, Vers 17 sagt er, Paulus, denn wir treiben keinen Handel mit dem Wort Gottes, wie die meisten, sondern wie aus Lauterkeit, sondern wie aus Gott, reden wir vor Gott in Christus. Damals war das, die meisten, hat er geschrieben sogar, treiben Handel mit dem Wort Gottes. Das heißt, ja, das Verkaufen, schön packen, ganz schön Menschen verlocken. Aber Paulus sagt, so machen wir nicht, sondern wie aus Gott reden wir, aus Lauterkeit. Sie wollen ganz in Lauterkeit das Evangelium predigen, auch wenn es denen in schlechtem Licht bringt. Das war nicht wichtig. Sie waren nicht wichtig. Galater 1,10 sagte, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Also haben wir eine Gemeinde, um nur Menschen zu gefallen? Ist das der Mittelpunkt, Menschen zu gefallen? Nein, wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Liebe Geschwister, wir wollten nicht Menschen gefallen, wir wollten Gott gefallen. Und das Beste, was wir den Menschen tun können, ist Gott gefallen. Jesus sagte, lieb dem Herrn mit deinem ganzen Herzen, Seele und Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das Beste, was du machen kannst in deiner Familie, liebe Männer, ist dem Herrn mit deinem ganzen Herzen lieben. Liebe Frauen, das Beste für deinen Mann, für deine Kinder, was du machen kannst, ist, dass du Gott liebst, dass er im Mittelpunkt ist. Nicht die Kinder im Mittelpunkt, sondern Gott im Mittelpunkt. Das ist, was die Kinder brauchen zu sehen. Und was passiert, wenn wir Gott so lieben und ihm annähern, uns annähern und von ihm lernen? Er führt uns mit seiner Liebe. Und lieben wir auch unsere Kinder umso mehr. Lieben wir unsere Ehepartner umso mehr, weil wir Gott im Mittelpunkt haben. Paulus und Barnabas, eigentlich sie lieben diese Menschen in Lystra dadurch, dass sie das Evangelium klar darstellen. Spurgeon sagte, ich glaube, wir verleumden Christus, wenn wir meinen, wir müssen die Menschen durch etwas anderes anziehen, als durch die Predigen des kreuzigten Christus. Paulus und Barnabas sagen, wir sind nur Menschen, diese sind nichtigen Götzen und sie predigen Jesus. Nun, in dieser Stelle, wir merken, diese Predigt von Paulus ist ganz kurz. Höchstwahrscheinlich war es so eine chaotische Szene. Diese Menschen so sind mitten in einem Fest, okay? Und die Stiere stehen da, okay? Die Stiere werden nicht dann ruhig sein, wenn Paulus anfängt zu reden, unbedingt, okay? Und die Menschen sowieso nicht. Und sie zerrissen ihre Kleidung und es ist eine kurze Botschaft. Wir haben scheinbar nicht viel Zeit zu reden. Aber sie sagen, diese nichtigen Götzen. Und wir wollen euch zu dem lebendigen Gott bekehren, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was ihnen ist. Er ließ, also sie fangen nicht an mit der Bibel und Abraham. Diese Menschen haben gar keinen Anfang mit der Bibel. Aber er fängt mit Schöpfung. Das ist doch Bibel, aber Schöpfungsgeschichte. Der Gott, der alles gemacht hat, den wollten wir euch verkündigen. Nur nebenbei hier merken wir den Unterschied, wie wir Menschen das Evangelium erklären. Also früher in Kapitel 13 in Pergam, es war eine Synagoge. Sie haben dann die Juden angesprochen und sie fingen an mit Abraham und König David und Johannes der Täufer. Und dann so haben sie angefangen. Also wenn sie mit Abraham hier angefangen hätten, würden sie sagen, Abraham, was? Abraham, wer? Sie haben nie davon gehört. Sie fangen an mit der Schöpfer. So müssen wir immer, wenn wir mit Menschen reden, ja, fangen wir an, wo die Menschen stehen. Was haben sie für ein Verständnis für Gott? Vielleicht glauben sie gar nicht an Gott. Oder dann fangen wir dann an, wo sie stehen. Nicht, dass wir die Wahrheit verdrehen oder verwässern, das nicht. Aber wir müssen die Menschen abholen, wo sie gerade geistlich stehen. Und da müssen wir die Menschen kennen. Und brauchen wir wirklich Weisheit, das zu machen. Paulus war sehr schick und weise, wie er das Evangelium predigt. Und er spricht von dem lebendigen Gott, der euch geschaffen hat. Und dann sagte er von seiner Gnade. Er ließ in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen. Sein Geduld. Aber seine Gnade, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat, euch von Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Erzählt ihnen von dem lebendigen Gott, der alles geschaffen hat, der viel Geduld hat. Das zeigt von seinem Gericht, dass er auch richten wird, aber Geduld hat. Und ein Gott, der Gnade hat. Alle diese guten Sachen, die er hat, den Regen, die fruchtbaren Erden, das alles kommt von ihm, von diesem Gott, den ich euch verkündige. So hat er das Evangelium ihnen geklärt. Natürlich hat er auch vom Kreuz erzählt, weil es Menschen hier gibt, die sich bekehrt hatten. Aber das wird nicht so ausdrücklich hier gesagt. Aber er predigt Jesus zu diesen Menschen. Nun, er macht das und es gab Menschen, die sich bekehrt hatten, wie ich gesagt hatte. Aber wenn das passiert, wenn wir das Evangelium predigen, wie jedes Mal merken wir das, es wird Widerstand kommen. So kam wieder hier Widerstand. Es kam aus Antiochia, Pisidia und Ikonien Juden an. Und nachdem sie die Volksmenge überredete und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, dass sie meinten, er sei gestorben. So schnell kann die Situation sich ändern. In einem Moment wollten sie dich loben und preisen und dich vergötzen. Und eine Minute später nehmen sie Steine, dich zu steinigen. So sind die Menschen. Deswegen ist es wichtig, die klare Botschaft zu predigen. Einfach dran zu bleiben. Diese Juden waren schon in Kapitel 13 unterwegs und hatten die Volksmenge, sie haben denen nachgefolgt, Paulus und Barnabas, und haben das wirklich immer wieder Widerstand gebracht. Und jetzt kommen sie auch nach Lystra. Wirklich, also er sagt es in so kurz ein, zwei Sätze, dass du fast das überliest, aber jemand steinigen, okay, ist keine nur, ja, eine bildliche Sprache hier, okay, ja, sie nehmen keine kleine Kieselsteine und sagen, jetzt steinigen wir dich. Okay. Sondern jemand zu steinigen, sie nahmen riesigen Steine, haben sie auf dich körperlich geworfen, Kopf überall, bis du stirbst. So haben sie Stephanus getan. Und da, interessanterweise, war Paulus, damals Saulus dabei, die Gewände war zu seinen Füßen gelegen. Er war Zeugen davon. Und jetzt wird er selber getroffen von diesen Steinen. Und so schlimm war das, dass die Lystren und die Juden dachten, er sei tot. Okay, haben wir geschafft. Die ziehen ihn aus der Stadt hinaus wie ein Verbrecher und lassen ihn für Tote. Er war sicher ohnmächtig. Er sicher, würde ich denken, Gehirnschütterung erlebt. Wir können uns gar nicht vorstellen, was er gerade durchgemacht hat. Aber Gott war treu. Gott war dabei in Form von seinen Kindern. Und es sagte in Vers 20, als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf. So gnädig ist Gott. Er lässt uns immer den Ausgang in der Versuchung. Da Paulus ist in Versuchung. Was macht er? Er ist wie tot. Und die Jünger umsingeln ihn. In dem Moment, wo man wirklich in Not ist, wo man wirklich wortwörtlich am Boden ist, okay, es kann mit Steinen sein, es kann mit Situationen in unserem Leben, wo wir wirklich zu unserem Ende kommen. Was wir brauchen, ist die Gemeinschaft der Geschwister, die uns umsingeln und uns stärken. Was haben sie gemacht? Es sagt nicht hier. Vielleicht sicher haben sie für ihn gebetet. Haben sie versucht, ihn körperlich zu betreuen, zu pflegen. Vielleicht haben sie gesungen, Bibelverse ihm gelesen. Sicher haben sie geweint. Das ist eine ganz bewegende Szene, sicher. Die Bibel sagt nicht genau, wie das war. Aber sie haben ihn umringt. Und dann kam er zu sich und steht auf. Was macht Paulus nach so einer Situation? Wenn du gerade so eine Höhe und Tiefe erlebt hast, alles war wow, sie lieben uns, und dann wow, sie steinigen uns, oder steinigt ihn, steht er auf. Okay, jetzt ist die Zeit für Paulus, ja, eine Auszeit zu nehmen. Ne? Schnaufpause, ein Kur irgendwo und zur Ruhe kommen, deine Füße hochstellen. Was macht Paulus? Er stand auf und ging in die Stadt hinein. Tatsächlich. Was braucht Paulus, um ihn aufzuhalten, Jesus zu folgen? Steine auf dem Kopf. Gott gibt ihm Leben. Er steht auf, voller blauer Flecken, was auch immer er erlebt hat. Er ging wieder in die Stadt hinein und am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Er geht weiter, Jesus zu verkündigen. Ich möchte euch fragen, klingt das fast unmenschlich? Wie kann jemand so festbleiben? Und ich möchte darauf hinweisen, ich glaube, es liegt darin, Paulus hat das Evangelium, diese Botschaft, so dermaßen wichtig gefunden, dass Jesus Christus Mensch geworden ist und unter uns kam, um für uns zu sterben an unserer Stelle, für unsere Sünden zu sterben und für seine Sünden. Er, der größte Sünder, der selber Menschen verfolgt hatte und wollte Menschen töten. Männer, Frauen und Kinder hat er verfolgt und hat eigentlich Blut auf seine Hände gehabt. Und Gott, Jesus, hat ihm begegnet. Bekehrt. Und er müsste diese Botschaft weitergeben. Was hält uns zurück, Geschwister? Wie schnell sind wir entmutigt und fliehen von dem Willen Gottes, ihm zu verkündigen? Die Prediger bleiben treu zu ihrem Auftrag. Die Prediger hören nicht auf. Die Stelle sagt, dass sie gingen weiter. Sie sind nach Derbe. Derbe haben zurück zu diesen Gemeinden sind sie gegangen. Genau wo sie vorher verfolgt waren, auch in Ikonien und Antiochien. Sie gingen zurück zu diesen Gemeinden, haben denen gestärkt. Sie haben auch Struktur in den Gemeinden gebracht. Sie haben Ältesten in jede Gemeinde gebracht, damit die Gemeinden weitergehen, selbstständig gehen, ohne sie. Und er hat denen ermutigt, Vers 23, er betete sie mit Fasten und fallen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Und dann gingen sie zurück zu ihrem Heimatstadt Antiochia und dort haben sie wirklich das weiterberichtet, was geschehen ist. Und hier möchte ich sehen, was wir Vers 28 sagt. Sie haben dort verweilt und sie haben, Vers 27, erzählten alles, was Gott mit ihnen getan hatte und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens geöffnet habe. Also wenn du das liest, die letzten Kapiteln, es war so viel Widerstand, du wirst denken, okay, sie gehen zurück entmutigt. Mensch, was war das denn? Ich denke immer noch an den Worten von dem bösen Juden, der so gesagt hat, und dann ging er, hat mich verfolgt in die nächste Stadt und dann in die nächste Stadt. Unmöglich! Diese Juden, was sie gemacht hatten. Nein, sie bleiben ermutigt und fest. Gott hat uns gebraucht. Ich möchte uns ermutigen. Wir sehen oft den Widerstand und haben das groß vor Augen. So geht es mir. Statt das, was Gott tut, was Gott gewirkt hat. Paulus war ermutigt, blieb ermutigt in dem, was Gott durch ihn getan hatte. Was hält uns zurück ab? Gottes Auftrag zu erfüllen, von Jesus zu erzählen. Vielleicht können wir uns die Frage stellen, wie würden wir in diese Situation reagieren? Aber ich denke, das ist vielleicht die falsche Frage, weil Gott hat uns nicht gerufen, in diese Situation zu sein. Er aber hat dich gerufen, in deine Situation zu leben. So, ich möchte uns fragen, wie gehst du mit deinen Umständen, in deinen Umständen um? Bleibst du treu zu Gottes Auftrag für dich in deinem Leben? Wir sprechen schnell von Paulus oder von denen oder anderen. Was hast du für einen Auftrag? Menschen, die du begegnen solltest. Jeder von uns begegnen anderen, haben anderen Herausforderungen. Bleibst du treu zu deinem Auftrag? Was hält dich davon ab? Was braucht Satan, um dich abzuhalten, Gottes Auftrag zu bringen? Sicher, hier sind Widerstand auch von Mächten, himmlischen Mächten, die gegen Paulus gewirkt hat. Aber Gott hat ihm einen Auftrag gegeben. Vielleicht können wir es runterziehen. Was hält dich davon ab, Gottes Wille zu tun in deinem Alltag? Einfach treu zu bleiben. Wie schnell kommst du weg davon, die Bibel zu lesen jeden Tag? Oder Zeit zu nehmen im Gebet? Oder in die Gemeinde Jesu zu kommen? Wie schnell, wenn ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen Ablenkung und dann sind wir weg. Paulus ist hier ein Vorbild für uns. Egal wie groß die Steine, egal wie böse den Blick und wie einschüchternd die Worte waren, er hat einen Auftrag. Und er ist festgeblieben, dem Herrn zu folgen. Und wir merken, wenn er gehorsam war, hat Gott ihm auch gestärkt, den nächsten Schritt zu nehmen. Und den nächsten Schritt. Eins nach dem anderen. Ich möchte uns ermutigen, wir haben auch die Möglichkeit, diese Woche das Evangelium zu verkündigen. Was für eine Möglichkeit, hier in Eckenthal, diese Menschen, die vorbeilaufen, ich gerade sehe Menschen, die vorbeilaufen, die vorbeifahren, die Jesus brauchen. Und werden wir diese Menschen erreichen? Vielleicht werden wir diesem Menschen auch begegnen können. Es ist nicht nur Briefkasten begegnen, okay? Aber meine Erfahrung ist, wir begegnen auch Menschen. Und was für eine Möglichkeit. Nicht in Lystra, aber in Eckenthal. Und jeder auch in seiner Umgebung zu Hause. Einfach treu zu bleiben zu dem Herrn. Und er gibt die Kraft dafür. Nur eine Geschichte, die mich beeindruckt hat. Es gab eine wahre Geschichte, ein Pastor, Lupercio Taba, in Kolumbien, Südamerika. Eines Sonntags predigte Taba von seiner Kanzel Als ein Mann an einem Seitenfenster der Kirche erschien, eine Pistole auf ihn richtete und ihm befahl, die Predigt zu beenden. Gibt keine. Ja. Die Gemeinde, die die Gefahr erkannte, warf sich auf den Boden und versteckte sich unter den Kirchenbänken. Taba predigte jedoch weiter das Evangelium. Daraufhin feuerte der Mann 4 Schüsse auf ihn ab. 2 Schüsse gingen am Kopf des Predigers vorbei, einer auf der einen, einer auf der anderen Seite und steckten in der Wand hinter ihm. 2 Schüsse gingen an seinem Körper vorbei, einer unter einem Arm, einer unter dem anderen und blieben ebenfalls in der Wand stecken. Der Täter setzte seine Predigt, der Prediger setzte seine Predigt fort. Der mutmaßliche Attentäter lief daraufhin, seine Waffe fallen und floh. Was hält uns zurück, Jesus zu folgen? Vielleicht wird es so nicht so eine dramatische Geschichte. Vielleicht wird nur du in deiner Wohnung oder unterwegs. Was hält uns zurück, dem Herrn zu folgen? Lass uns, Herr, liebe Geschwister, mit Freude und mit seiner Kraft dem Herrn treu bleiben, bis er wiederkommt und uns einholt. Wir haben einen tollen Auftrag. Und wie Paulus können wir auch das erfüllen. Wir beten. Lieber Herr Jesus, wie gut bist du, unser Herr, unser Erlöser. Du hast dein Alles für uns gegeben. Und du rufst uns, unser Alles für dich zu geben. Und du hast versprochen, bei uns zu bleiben bis zum Ende der Weltzeit. Was für ein Vorrecht. Lass uns, Herr, als Gemeinde treu bleiben, Freude haben, dir zu folgen. Amen.